Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Ende der 1950er Jahre floh der Dalai Lama aus seiner Heimat Tibet ins indische Exil. Zuvor hatten chinesische Soldaten Demonstrationen für die Freiheit und Unabhängigkeit Tibets brutal niedergeschlagen. Seitdem residieren der Dalai Lama und die tibetische Exilregierung im indischen Dharamsala. Der Ort ist in den vergangenen Jahrzehnten zum Anlaufpunkt für Tausende von tibetischen Flüchtlingen geworden. Doch nicht nur dort, auch mitten in der indischen Stadt Delhi leben Exil-Tibeter. Sie führen ein weitgehend abgegrenztes Leben von der indischen Gesellschaft. Doch am tibetischen Buddhismus ist das Exil nicht spurlos vorbeigegangen. Benedikt Schulz hat die tibetische Gemeinde in Delhi besucht.
Im Norden von Delhi eine stark befahrene Straße, der übliche Verkehrslärm der indischen Hauptstadt. Doch nur wenige Meter weiter beginnt eine andere Welt. Von der breiten Hauptverkehrsstraße führen enge Gassen mitten hinein nach Majnukatila, eine Wohnkolonie am Fluss Yamuna. Wie vielerorts in Delhi sind die Häuser hier so eng aneinander gebaut, dass man kaum den Himmel sehen kann. Wie überall hängen Stromkabel in dicken Knäueln in der Luft. Doch Majnukatila ist trotzdem kein gewöhnliches Viertel. Hier in dieser kleinen Stadt in der Stadt leben praktisch nur Tibeter. Und das seit fast 60 Jahren. Nach wenigen Minuten, die man den verschlungenen Wegen folgt, vorbei an kleinen Trödelgeschäften mit tibetischen Souvenirs und zahlreichen Gebetsmühlen, erreicht man einen kleinen lichten Platz, über den die Bewohner eine farbenfrohe Plane gespannt haben. An diesem Morgen haben sich hier rund 80 Personen eingefunden, die zum Großteil auf Decken am Boden sitzen und tibetische Gebete singen.
We'll do like prayer for His Holiness long life, for the betterment of all human beings over here. Like.
Sie beten hier für den amtierenden 14. Dalai Lama, sagt diese Einwohnerin von Majnukatila. Das religiöse Oberhaupt des tibetischen Buddhismus und bis vor wenigen Jahren auch der politische Führer der Exil-Tibeter liegt in diesen Tagen im April mit einer Lungenentzündung in einem Krankenhaus in Neu-Delhi. Eine Woche lang wolle man deswegen jeden Morgen von 7 Uhr bis 9 Uhr morgens beten. Während noch gebetet wird, verteilen einige Männer und Frauen einen scharfen Kartoffeleintopf und Fladenbrot, dazu Pocha, tibetischen Buttertee. Sowohl der Platz als auch die meisten Wege in Majnukatila sind deutlich sauberer als das restliche Delhi, wo Müll an jeder Straßenecke liegt. Dies hier sei früher eine Mülldeponie gewesen, meint Sonam Dorje, ein buddhistischer Mönch aus Majnukatila. Die Tibeter hätten dann angefangen, hier sauber zu machen und sich einzurichten. Sonam Dorje selbst ist erst vor 15 Jahren aus Tibet geflohen und lebt seitdem in Majnukatila. Doch die ersten Tibeter kamen bereits im Zuge des Tibet-Aufstands 1959 und dem Beginn des tibetischen Exils in Indien. Die indische Regierung hatte ihnen das Land damals zugeteilt. Anfangs sei das nur eine kleine Siedlung gewesen, die aber in den nunmehr 6 Jahrzehnten immer weiter gewachsen sei, sagt Dorte. Inzwischen lebten weit mehr als 300 Großfamilien hier, etwa 3000 Menschen. Sie hätten sich hier eine eigene Infrastruktur aufgebaut, in der die tibetischen Einwohner sich gegenseitig helfen. Dorte entstammt einer tibetischen Nomadenfamilie. Eine Schule hat er nie besucht. Mit 15 Jahren wollte er ins Kloster, erzählt er, wollte Mönch werden und alles über den Buddhismus lernen. Doch in Tibet selbst sei das nicht möglich gewesen. Dort habe man den Buddhismus nicht wirklich lernen können, ist er überzeugt. Deswegen habe er sich schließlich zur Flucht entschlossen. Doch tibetische Flüchtlinge hätten es nicht leicht in Indien, meint er. Vor allem, sie bekämen keinen indischen Pass, weswegen viele von ihnen in dem Land, in dem die tibetische Exilregierung ihren Sitz hat, praktisch staatenlos sind. Warum das so sei? Deutsche macht Andeutungen. Die indische Regierung wolle sich wohl nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, wegen China. Zumindest, sagen Experten, seien die Tibeter in Indien nicht immer willkommen.
Wissen Sie, wir haben die Idee, dass die Inder die Tibeter mit offenen Armen aufgenommen haben, ihnen goldene Brücken gebaut haben. Das ist auch oft die Sicht, die man davon hat, in Indien übrigens. Das ist niemals so gewesen,
sagt der in Frankreich lebende Tibetologe Thierry Dodin.
Den Dalai Lama hat man gern entgegengenommen, aus historischen, kulturellen und auch Prestigegründen, das darf man nicht vergessen. Und es gibt besonders im Umkreis des Außenministeriums Leute oder ganze Kreise, die die tibetische Flüchtlingsproblematik als nachteilig für Indien empfinden, weil sie denken, es wäre viel wichtiger für Indien, sich mit China zu arrangieren, als sich um die paar Tibeter dazu kümmern.
Insgesamt gehe es den Tibetern in Indien vergleichsweise gut. Aber das gelte vor allem für diejenigen, die schon in zweiter oder dritter Generation hier leben, also hier geboren sind und die zum Beispiel relativ problemlos die indische Staatsbürgerschaft beantragen können. Außerdem:
Die indische Umwelt ist nicht gerade fremdenfreundlich. Und als Tibeter steht ihnen das im Gesicht geschrieben, dass sie nicht in Indien gehören, sozusagen. So sehen es die Mehrheit jedenfalls. Egal, ob sie ja viel länger in Indien gelebt haben als sie. Das ist ein Problem, was nicht nur Tibeter mitzukämpfen haben, sondern viele Minderheiten.
So leben die tibetischen Buddhisten als geschlossene Gruppe in Indien, ohne wirklich Teil der indischen Gesellschaft geworden zu sein. Doch an ihrer religiösen Praxis ist das Exil nicht spurlos vorübergegangen. Ganz im Gegenteil, meint der Tibetologe.
Der Buddhismus ist wahnsinnig anpassungsfähig. Die Grundlehren, zu denen man sich bekennt als Buddhist, sind ziemlich einfach und einleuchtend. Und sie sind transkulturell, sage ich mal. Ich habe in der ganzen Welt tibetisch-buddhistische Zentren besucht. Und wenn Sie in Deutschland sind, haben Sie sehr deutsche Buddhisten. Wenn Sie in Amerika sind, werden Sie erstaunt, wie amerikanisch Sie sind. Gehen Sie nach Taiwan, Sie werden unglaublich chinesisch sein. Es steht ja im Buddhismus drin, dass man die Lehre anpassen muss. Also dieser Pragmatismus ist sehr, sehr stark ausgeprägt. Und natürlich hat sich der Buddhismus geändert. Gleichzeitig leben im tibetischen Exil sehr traditionelle, extrem traditionelle Formen des Buddhismus und ultramoderne. Und meistens geht das recht gut.
Anders als die tibetischen Flüchtlinge haben viele jüngere Tibeter Tibet selbst nie gesehen. Und es ist in der herrschenden politischen Lage auch nicht wahrscheinlich, dass sie es jemals werden besuchen können. Ihr Leben, ihr ganzer Alltag spielt sich in Indien ab. Das gilt auch für die Tibeter von Majnukatila. Und dennoch, meint der Tibetologe Dodor, die exil-tibetische Identität sei enorm mächtig.
Ganz klar. Die sehen sich als Tibeter, auch wenn sie de facto natürlich sich stark akkulturiert haben. Gleichaltrige tibetische Flüchtlinge und Tibeter in Tibet, auch in Lhasa, haben natürlich ganz andere Erlebniswelten mittlerweile. Tibeter sind auch nur Menschen. Dennoch fühlt sich jeder, auch wenn er sich wohl in Indien fühlt, man fühlt sich in erster Linie als tibetischer Flüchtling.
Und auch innerhalb der tibetischen Gemeinde, auch innerhalb der tibetischen Enklaven in Indien, leben Unterschiede fort, meint Dodon. Je nachdem, aus welcher Region Tibets die jeweilige Familie stamme, habe man eine eigene Kultur, eigene Geschichte, eigene Dialekte. In Majnukatila führt Sonam Dorje durch seinen kleinen Tempel, der sich direkt am Platz befindet. Dorje glaubt nicht, dass es irgendwann ein unabhängiges Tibet geben wird, dass er irgendwann seine Religion in seiner Heimat wird ausüben können. Er, der seine Heimat verließ, um den tibetischen Buddhismus zu lernen, wird selbst nie wieder nach Tibet zurückkehren. Er hat keinen Pass und keine Aussichten auf ein Visum in China. Und er wird seine Eltern, wie er sagt, vor deren Tod nicht mehr sehen.
Exil-Tibeter und tibetischer Buddhismus im indischen Delhi. Benedikt Schulz war dort für uns unterwegs.